Ja, der Matthias hat ja gesagt, bin zum zweiten Mal hier und ich habe festgestellt, es sind schon wieder fast 3 Jahre her. Das ist unfassbar. Und ich weiß, der Michael hat mir schon in letzter Zeit und letzten Monate öfters angesprochen, wie sieht es denn aus? Ich musste ihm dauernd absagen. Und soll ich euch was erzählen? Ich hätte euch diesen Sonntag fast vergessen. Ist wirklich wahr. Diese Anekdote muss ich erzählen, ist so einprägsam. Matthias hat mich angerufen letzten Sonntagabend und sagte, Löff, wie sieht es denn aus mit deinem Predigtthema? Und dann habe ich zu ihm gesagt, Predigtthema? Ich habe kein Predigtthema. Worum geht's? Und dann fiel mir ein, dass ich vor einiger Zeit mit Michael bei uns in der Küche telefoniert hatte. Und wir haben gesagt, wir machen heute einen Kanzeltausch. Und wie es so ist, ich habe es nicht im Kalender eingetragen, gehört, aber es war weg. Aber nun gut, jetzt bin ich hier. Dankbarerweise, es wäre doch höchst peinlich gewesen, wie ich finde, aber es hat ja noch gelangt und es hat geklappt. Und ich will ein bisschen noch mal kurz darauf eingehen, Matthias, was du gesagt hast. Ich fand den Einstieg relativ recht gut bezüglich der Begegnungen, die uns im Alltag immer wieder vor die Füße gestellt werden. Und ich habe ein Zitat gefunden, da heißt es, es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Jetzt würde ich am liebsten mit dem Mikro gehen und euch fragen, was haltet ihr von diesem Zitat? Ich frage einfach von dir vorne, was haltet ihr davon? Ist es richtig? Es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Ist es so? Ja? Ja, ich sehe es auch so. Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Weil die Begegnungen mit Menschen prägend sind, bereichernd sein können für alle Beteiligten. Man lernt den anderen besser kennen, besser verstehen. Ist so, wenn man da miteinander spricht, dann kann es passieren, dass man doch an der einen oder anderen Stelle den anderen doch ein bisschen besser versteht und denkt, ha, jetzt weiß ich endlich, warum er in der Situation so und so denkt. Und die Älteren unter uns kennen bestimmt das Duo, vielleicht auch die Jüngeren, Arno und Andreas. Sag, ja, ich sehe einige nicken, jawohl. Und nicht? Ah, ja, einige. Ist ein gutes Duo, zu meiner Jugendzeit ist schon ein bisschen her, aber die beiden haben ein Lied geschrieben, wo es heißt im Refrain: Reich, manche Begegnung macht mich reich und froh. Wenn mich beeindruckt, wie ein anderer lebt, dann lerne ich viel und komme dem Ziel ein gutes Stück näher. Wenn mir ein Mensch trotz meiner Fehler vertraut, mich hinterfragt durch das, was er sagt. Ich habe die CD noch zu Hause. Ab und zu höre ich das Lied mal, weil ich es unheimlich schön finde. Reich, manche Begegnung macht mich reich und froh, weil mich beeindruckt, wie der andere lebt. Und ich habe so gedacht, naja, es ist gut, wenn man Begegnungen so positiv sehen kann und sehen darf und nicht als belastend erlebt. Denn Begegnungen können auch anders sein. Begegnungen können und haben, wie wir vorhin schon gehört haben oder gesagt haben, prägenden Charakter haben, können herausfordernd sein. Sie können aber auch verletzend sein. Je nachdem, um welche Situation es sich dreht. Aber grundsätzlich sind Begegnungen für unser Leben notwendig. Ich denke jetzt gerade daran, am 6. August bringe ich unsere jüngste Tochter auf den Forgenhof für ein Jahr zum FSJ. Und ich habe die Tage zu ihr gesagt, du Simone, es ist gut, es wird dir gut tun, dass du hier einfach mal rauskommst aus der gewohnten Umgebung, dass wir nicht immer endlose Diskussionen führen müssen im Teenie-Alter. Mensch, ey, Mama! Ja? Und ich habe gesagt, es wird dich weiterbringen, es wird dich reifen lassen, weil du dort Menschen kennenlernst, die höchstwahrscheinlich ganz anders ticken, die ganz anders ihr Leben gestalten, wie du es von zu Hause oder von deiner Umgebung hier in der Schule gewohnt bist und auch aus der Gemeinde. Es ist gut, dass sie mal ein Jahr weggeht und ab August sind wir dann allein zu Hause. Nö, nicht, oh. Ja, wir werden mal sehen, wie wir damit umgehen werden. Ja, am Anfang freuen wir uns vielleicht, aber irgendwann werde ich wohl denken, naja, so langsam könnten Sie sich mal melden, wie es Ihnen so geht. Begegnungen, FSJ, Forgenhof. Aber Begegnungen können auch dazu dienen, Verletzungen aufzuarbeiten. Weil wir vielleicht endlich mal das aussprechen können, was uns schon so lange auf der Seele brennt. Vielleicht aber auch, weil wir auf Dinge hingewiesen werden in unserem Leben, die belastbar sind, die nicht so sauber laufen, wenn jemand mal auf uns zukommt und hat und sagt, hey, ich beobachte dich jetzt schon seit längerem das und das. Da solltest du mal drüber nachdenken, ob das so gut ist. Begegnungen. Und ich möchte euch hineinnehmen in eine Begegnung, die, wie ich finde, einen heilenden Charakter hat. Deswegen habe ich meine Predigt auch unterschrieben mit einer heilenden Begegnung. Stellt euch vor, wir sind ja fast schon in die Richtung Mittagshitze. Ja, vorhin habe ich draußen gestanden und habe gedacht, wow, wir gehen rein, es wird warm, brütend heiß. Und normalerweise geht man zu dieser Tageszeit gar nicht raus, sondern bleibt in der Regel drin. Ich weiß es nicht, wie euch geht. Wir waren letzte Woche im Garten viel und haben geguckt, das war unser Urlaub, dass er wieder auf Vordermann kommt. Und in der Mittagszeit war ich nicht im Garten. Da habe ich auf der Couch gelegen und habe Siesta gemacht und habe gewartet, bis es kühler wird. Und normalerweise kommen die Frauen und Männer früh morgens zum Brunnen mit ihren Gefäßen, füllen sie mit Wasser und nehmen sich Zeit. Wir würden heute sagen Smalltalk. Oder ich sage es mal ein bisschen drastischer, tratschen. Und sie reden, hast du schon gehört, das Neueste von Nachbar XY? Ich habe es doch schon immer gesagt. Ist es denn die Möglichkeit? Den sollte man doch. Das habe ich schon immer vermutet. Können wir uns da vielleicht ein bisschen hineinversetzen, wenn wir auf der Arbeit sind oder in der Schule sind oder so im ganz normalen Alltag stehen, Stress, das managen, dieses machen. Ich weiß es nicht. Mir geht es manchmal so, dass man sich ganz leicht da hineinziehen lässt. Das Lästern, vielleicht irgendwelche Ratschläge erteilen, die vielleicht doch dem einen oder anderen wehtun. Kalte Blicke. Und es gibt Menschen, die sind es einfach nur leid. Leid, um diese Tageszeit ihr Wasser zu holen. Und so auch eine Frau, die es leid ist, die sich sagt, nein, ich setze mich dem nicht mehr aus. Ich habe keine Lust darauf, die ganzen Sprüche zu hören, die Blicke zu spüren, die mir wehtun, die mich treffen wie Schläge. Man redet über sie, aber nicht mit ihr. Obwohl sie sich bewusst ist, dass das, was da geschieht, an Reden, an den Reaktionen der Menschen um sie herum, ja, es ist letztendlich meine eigene Schuld, sagt sie sich oft. Und trotzdem tut es weh. Und bevor sie losgeht, jeden Mittag, geht die Tür einen Spalt auf. Sie guckt raus und schaut, ob die Luft rein ist und geht dann los. Und sehr oft, wenn sie dann alleine steht, dort am Brunnen, ihren Eimer runterlässt in die Tiefe, denkt sie, meine Güte, diese Tiefe hätte ich gerne in meinem Leben. Kennt ihr das? Sie fühlt sich elend. Der Wunsch nach Wasser, was den Durst auslöscht, ein silberfülltes Leben. Und so geht es Tag für Tag. Stellt euch das mal vor, Tag für Tag. Und letztendlich, ja, oder anscheinend keine Lösung im Blick. Aber diesmal, an diesem Tag, ist es anders. Als sie in der Mittagshitze zum Brunnen kommt, ist sie nicht allein. Komischerweise. Sie ist nicht allein. Da sitzt, ich sage jetzt einfach mal, ein Wandersmann. Der sitzt da am Brunnen, erholt sich von seinen Strapazen, ist müde, kaputt und spricht diese Frau an. Ihr wisst höchstwahrscheinlich, um welche Geschichte es sich dreht. Die Frau am Jakobsbrunnen, die plötzlich in der Mittagshitze kommt und da sitzt Jesus da Seine Jünger waren gerade unterwegs, Dinge so zu besorgen, zu erledigen. Und er sitzt da und ruht sich aus. Und Jesus geht hin und sagt ganz locker zu der Dame, sei so nett, gib mir bitte was zu trinken. Und die Frau ist erstaunt und vielleicht auch unsicher. Warum? Nun ja, in der damaligen Zeit war es nicht unbedingt üblich. Und sie sagt zu ihm in Vers 9 im Johannesevangelium Kapitel 4, da steht diese Geschichte, ich werde nur immer wieder die Verse zitieren, weil es über 30 Verse sind, die möchte ich euch jetzt nicht unbedingt alle vorlesen. Aber sie sagt hier, du bist ein Jude, ich eine Samariterin. Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Punkt. Und ich dachte so, es ist, wie Jesus oft handelt, so empfinde ich es manchmal, hier eine Revolution. Jesus, ein Jude, ein Mann, ein Rabbi. Und er spricht dann noch eine Samariterin an. Gib mir Wasser. Jesus geht hin, durchbricht jegliche Grenzen. Grenzen, die die Juden zwischen sich und den Samaritern eigentlich aufgestellt hatten. Die durchbricht er, die überschreitet er. Jesus geht hin, überschreitet das und Jesus antwortet der Frau, indem er ihr verdeutlicht, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du um das lebendige Wasser bitten. Wenn du es wüsstest, wenn du begreifen könntest, wer ich bin. Natürlich ist diese Aussage für die Frau erstmal unverständlich. Die wird sich denken, naja, und jetzt? Jesus meint hier aber mit der Gabe, die hier anspricht, die Gabe des Heiligen Geistes und verknüpft seine Aussage mit einer alttestamentlichen Stelle in Jeremia 2, 13 und verknüpft sie auch mit einer Stelle in Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Da heißt es nämlich, an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und diesen Geist Gottes können wir nur und ausschließlich nur durch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus empfangen. Nur durch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und deshalb, weil Jesus natürlich das weiß, ist es ihm so wichtig, dass die Frau begreift und erfasst, wer er wirklich ist. Und die Gabe des Heiligen Geistes, wie gesagt, bekommen wir durch den Glauben an Jesus Christus. Und diese Gabe schließt alles mit ein, was letztendlich unsere neue Existenz betrifft. Vergebung, Erneuerung unseres Lebens, Veränderung und das ewige Leben. Eine neue Kreatur, wie es in 2. Korinther 5 heißt, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5. So steigt, mit diesen ganzen Gedanken, steigt Jesus in dieses Gespräch praktisch ein und führt es weiter. Er eröffnet das Gespräch mit einer Bitte um Wasser und nun merken wir, dass durch diese zweite Aussage, die Jesus tut, wenn du wüsstest, wer ich bin, die Begegnung, die hier stattfindet, eigentlich zu einem Ziel bringen will. Warum? Weil er diese Not der Frau sieht und wahrnimmt, die er so klar vor seinen Augen sieht und denkt, ha, diese Frau benötigt Heilung an ihrem inneren Menschen. In ihrer Seele, in ihrem Herzen. Und es ist Jesus ein tiefer Wunsch, dass diese Frau, die vom Leben so gedemütigt ist, Heilung erfährt. Nämlich dadurch, dass sie erkennt, wer Jesus Christus wirklich ist. Dass sie diese Not auch abgeben kann. diese Not soll ihr, muss ihr natürlich auch bewusst werden. Bewusst werden dahingehend, dass sie begreift, Jesus ist derjenige, der mir diese Not nehmen kann und der mich neu füllen kann. Heißt, sie müsste, oder was heißt sie müsste? Sie muss, genauso wie du und ich. Sie muss, wir müssen eigentlich uns klar werden, wir sind Bedürftige und auch Bittende. Wir sind bedürftige und bittende Menschen. Es gibt ein Zitat, wo es heißt, ein Mensch wird seine Not nur immer dann zu erkennen und auszusprechen wagen, wenn er der Hilfe gewiss sein darf. Ein Mensch wird seine Not nur immer dann zu erkennen und auszusprechen wagen, wenn er der Hilfe gewiss sein darf. Heißt letztendlich, wenn ich in einer Begegnung bin und wenn ich in einer Notsituation bin und ich spüre vielleicht, ich spreche mit Matthias und spüre, hey, Moment mal, da ist mir ein Gegenüber, der mir die Hilfe geben kann, die ich mir so sehr wünsche. Wenn ich weiß, da ist genau das, was ich eigentlich erwarte. Und da will Jesus sie hinführen, dass sie sich öffnet, bereit wird, von Jesus etwas anzunehmen und ihn anzunehmen, den Herrn und Heiland dieser Welt, ohne Wenn und Aber. Und die Antwort, die Jesus der Frau gibt, erscheint ihr im ersten Moment höchstwahrscheinlich etwas unlogisch. Und dementsprechend reagiert sie ja auch auf die Frage, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du lebendiges Wasser kriegen? Und darauf reagiert sie jetzt und sagt, wie willst du mir Wasser geben? Du hast doch noch nicht mal ein Gefäß. Du, der du da sitzt, kaputt, fertig, kein Gefäß, wie soll das funktionieren? Und im ersten Moment dachte ich, ja, die Frau hat eigentlich recht, ist eigentlich erstmal im ersten Moment, wenn ich da stehen würde, würde ich sagen, hey, Moment mal, stopp. Versetzen wir uns mal in die Lage hinein von dieser Frau. Wenn wir an dem Brunnen stehen und Jesus sagt zu uns, ich gebe dir lebendiges Wasser, so dass du nie mehr Durst hast. Und dann sitzt da einer, der ist total fertig und hat kein Gefäß. Unlogisch. Absolut unlogisch. Und die Frau steht dem erstmal skeptisch gegenüber, kann ich nachvollziehen. Sieht der Realität ins Auge, wie manchmal die Frauen halt so sind. Ja, manchmal ist, ja, muss man mal zugeben, ist manchmal durchaus so. Ja. Und dann hängt sie noch was dran, das hört sich fast so an, als ob sie sagen wollte, hör mal, was bildest du dir eigentlich ein, lieber Jesus, wer du bist? Sie sagt nämlich, bist du etwa größer wie unser Vater Jakob, der hier sein Vieh und seine Kinder und alles getränkt hat und ihnen Trinken gegeben hat? Was bildest du dir ein? Jetzt nochmal die Frage, wie würdest du reagieren? Ich bin ziemlich sicher, nicht groß anders. Wie soll dieser Jesus, aus der Sicht der Frau jetzt gesprochen, wie soll dieser Jesus der Frau helfen im ersten Moment? Wie soll dieser hilflose Jesus, der da am Brunnenrand sitzt, helfend eingreifen können? Wie soll das funktionieren? Und ich dachte so, ja, diese Situation, diese Reaktion von dieser Frau spiegelt vielleicht auch ein Stück weit die Symptomatik vieler Menschen in unserer Umgebung wider. Jesus war vielleicht ein toller Revolutionär. Ich kann mich noch an meine Berufsschulzeit erinnern, das ist schon sehr lange her. Und unser Klassenlehrer hat immer gesagt, Jesus war ein toller Revolutionär, der hat gute Sachen gemacht, aber mehr auch nicht. Und ich bin ziemlich sicher, dass es bis zum heutigen Tag bei vielen Menschen so ist. Und dass sie aufgrund dieser Reaktion einfach am eigentlichen Leben vorbeimarschieren. Einfach vorbeimarschieren und sagen, Jesus war toll, wie viele andere auch. Gandhi und wie sie alle heißen mögen, haben tolle Sachen gemacht. Martin Luther King und, und. Aber das war es dann aber auch. Und zum Zweiten kam mir eine Szene ins Gedächtnis, wo Jesus über Jerusalem oder oberhalb von Jerusalem sitzt. Ihr kennt die Stelle sicherlich, wo er sitzt und über Jerusalem weint. Und letztendlich sagt, warum versteht ihr nicht, warum begreift ihr nicht, wer ich bin und was ich euch zu schenken habe? In Lukas 19 können wir das nachlesen. So empfinde ich das. Auch die Reaktion der Frau im ersten Moment. Eine Begegnung, die so langsam Stück für Stück ja, in eine Richtung geht. Und Jesus spürt, hey, sie ist skeptisch, okay. Er nimmt es an, nimmt es wahr. Und Jesus geht hin und versucht ihr noch weiter klar zu machen, um was es geht, dass er von einem anderen Wasser spricht. Und dann geht er hin und setzt an der Lebenserfahrung dieser Frau an. Jeder, der trinkt, wird immer wieder Durst haben. Klar, die Frau oder auch die anderen Menschen aus dem Dorf müssen täglich zum Brunnen, vielleicht sogar mehrmals, ich weiß es nicht, wie oft sie Wasser brauchen und wie viel sie dann in einem Rutsch mitnehmen können. Wasser ist ja bekanntlich schwer. Aber Jesus bietet ein Wasser an, was auf Ewigkeit deinen, meinen und den Durst der Frau stillen wird. Jesus gibt die Fülle, er stillt unseren Durst nach immer mehr haben wollen. Immer mehr. Habe ich was Neues? Toll, super. Und irgendwann ist es erledigt und es muss was anderes her. Stichwort Smartphone. Zum Beispiel. Nach 2 Jahren muss was Neues her. Ich kenne es bei mir selber. Ich gucke mich immer öfters mal um. Ja, es ist doch so. Immer was das Neueste haben wollen, immer mehr haben wollen. Es kann doch noch nicht zu Ende sein. Anstatt, nein, ich will es anders sagen. Wir hatten vor kurzem eine Praktikantin bei uns in der Gemeinde. Sie hat im WhatsApp einen Satz stehen, den finde ich schön, an Statuszeile. Dankbar durchs Leben gehen. Habe ich gesagt, ja, sie hat recht. Sie hat einfach recht. In Jesus seinen tiefen Sinn und Frieden zu finden letztendlich. Geborgenheit und Angenommensein zu erleben. Wir haben alle unsere Wünsche, natürlich haben wir die und die sind ja auch recht, das ist ja auch okay. Ja, unsere Träume. Träume davon, was ist ein lebenswertes Leben für uns? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Ich war schon ein bisschen länger her, in Duisburg, weil ich dort gebürtig herkomme, habe da zu dem Zeitpunkt meine Eltern besucht und wollte abends ein Ehepaar besuchen, weil ich sie kannte und bin dann an die Tür gekommen und stand an der Tür und habe gefragt, na, ist der Werner da? So hieß der Mann. Die Frau guckte mich an, hat kaum was gesagt, hat nur seicht geweint und dann plötzlich sagt, nee, er ist nicht mehr da oder ist nicht da, so war's. Und dann wollte ich nicht unbedingt rein, Frau alleine, ich als Mann, habe ich gesagt, bin ich immer recht zurückhaltend bei solchen Situationen, aber sie hat mich mehr oder weniger fast gedrängt. Ja, sie hat gesagt, komm bitte rein, der Werner ist nicht mehr da. Und dann saßen wir an ihrem Tisch, am Esstisch, und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt, dass ihr Mann sie verlassen hat. Einfach so, klack, von jetzt auf gleich, Nacht- und Nebelaktion. Mitglieder der Gemeinde dort vor Ort, wir haben da gesessen, ich hab eigentlich nur zugehört. Und wir haben zum Schluss gebetet und sie sagte dann zum Schluss, wieso tut mir Gott genau das an? Warum muss ich das erleben? Versteht ihr, was ich meine? Diese Frau ist auch geschlagen. Mann einfach weg. Und sie sitzt da, wird in der Gemeinde, ja, lass mich das mal so sagen, so ein bisschen anders angeschaut, kritisch angeschaut. Und ich dachte damals so, hart, sehr hart. Und dann diese Sehnsucht zu haben, Geborgenheit und Angenommensein zu erleben. Und besonders in Zeiten, wo es einem wirklich nicht gut geht, wo es dunkel ist. Und da ist auch manchmal der Punkt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so, dass ich denke, ich soll dann sagen, Jesus ist mein Friede. Ich habe die Woche eine Nachricht gekriegt von einer Frau aus unserer Gemeinde, deren einziger Enkel mit 7 Jahren an Hirnblutung gestorben ist. Ich saß morgens mit meiner Frau am Frühstückstisch und habe zu ihr gesagt, erklär mir das bitte. Das kann ich nicht fassen. Das einzige Enkel und das einzige Kind der Eltern. Das Kind ist aufgewacht mit 7 Jahren morgens, hat nur noch geschrien und ist schon im Notarztwagen dann gestorben. Und dann habe ich durchaus Verständnis, wenn Menschen hingehen und sagen, hallo, erklär mir das bitte. Und wir waren am Donnerstag am Frohen Leichnam auf dem Christustag in Mannheim. Da ging es um das Thema, Jesus ist mein Friede. Und das hat mich dann so ein bisschen wieder auf die Spur gebracht. Wo ich gedacht habe, ja, was ist denn, wenn du genau diese krassen Erlebnisse hast, wie diese Frau das auch erlebt hat in unserer Geschichte, oder die Eltern, oder die Oma mit ihrem Enkel. Jesus ist unser Friede. Mein Friede und dein Friede in deinem Herzen. Jesus ist unsere Beziehung, die wir leben mit ihm. Der innere Friede, der letztendlich zur Freude führt, zur Ruhe und zur Gelassenheit. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, neu überzeugt davon, muss ich sagen, nachdem ich diese Predigt dort auf dem Christustag auch gehört habe, dass es so wichtig ist, dran zu bleiben, damit wir den Reichtum, den Jesus uns schenken will, auch erleben können. Vorhin in dem einen Lied vor der Predigt, das fand ich so herrlich, dass wir uns öffnen, dass wir bereit sind dafür. Nicht, weil wir es müssen, weil man das als frommer Mensch ja so macht, sondern weil es ein tiefstes Herzensanliegen ist, das zu tun. Ein weiteres Beispiel, ich muss die Sache mit Beispielen verknüpfen. Ich war auf einer Trauerfeier und die Beerdigung war zu Ende, wir waren am Grab und dann gehen ja die Verwandten und so weiter hin und nehmen Abschied. Und dann geht ein älterer Mann ans Grab. Er guckt nach oben und geht hin und lobt Gott, gibt ihm die Ehre. Und dann auf einmal guckt er auf diesen Sarg und sagt, es war seine Schwester, die gestorben war. Hier auf der Erde sehen wir uns nicht mehr, aber beim Vater sehen wir uns wieder. Das hat mich damals tief beeindruckt. Da habe ich gedacht, wow. Ihr könnt euch vorstellen, eine Menge von Leuten drum, der steht dort und sein erster Blick geht nach oben, anstatt ins Grab hinein. Unfassbar. Hoffnungsträger sind wir. Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein. Auch in Trauer und Not zu wissen, er ist da. Uns lässt uns nicht allein. William MacDonald schreibt in einem seiner Bücher, Zerbrochenheit ist der Weg zur Erweckung. Und es ist ein geistliches Prinzip, dass Tränen des Zerbruchs die Vorboten göttlicher Segnungen sind. Zerbrochenheit ist der Weg zur Erweckung. Es ist ein geistliches Prinzip, dass Trauer und das Tränen des Zerbruchs die Vorboten göttlicher Segnungen sind. Ich finde diesen Ausspruch wahnsinnig gut. Unglaublich stark. Und er macht deutlich, dass du und ich, wir alle, die wir hier sitzen, letztendlich vor diesem Jesus eigentlich, was heißt eigentlich? Nein, nicht eigentlich, sondern kapitulieren müssen, damit unser Leben überströmt von dem, was er uns zu schenken hat. Zerbrochen im Geist, ihr kennt das Lied vielleicht, es gibt dieses Lied, zerbrochen im Geist, damit er erfüllen kann. Und ich glaube, dieses Lied als Gebet zu singen, damit sein Heiliger Geist, den er uns schenkt, Raum gewinnt in unserem Leben und den Reichtum Gottes in unserem Leben zur Entfaltung bringen kann und darf. Er, Jesus Christus, soll in unserem Leben allein regieren. Und wir sind von Jesus Beschenkte und dürfen aufgrund dieser Tatsache zum Segen für andere werden, zum Hoffnungsträger werden für andere. Ich habe jetzt viel da hineingepackt, aber ich denke, so hat Jesus auch vielleicht versucht, es ist nicht alles aufgeführt, ja, versucht der Frau das nahe zu bringen. Erklärt ihr das alles? Macht ihr das deutlich, um was es wirklich geht? Und plötzlich fängt sie an und fasst Vertrauen, begreift ein Stück, erkennt ein Stück und sagt im Vers 15 in diesem Kapitel 4, Herr, gib mir dieses Wasser. Gib mir dieses Wasser. Es ist ein großer Schritt, den die Frau hier macht, beginnt zu glauben, merkt, dass Jesus etwas wirklich Gutes hat für sie und ihr das geben will, damit sie diese Tiefe in ihrem Leben, die, wonach sie sich sehnt, erleben darf und kann. Endlich dieses verkorkste Leben hinter sich lassen, ein sinnerfülltes Leben bekommen. Ich habe so gedacht, man spürt so richtig das Durchatmen der Frau. Endlich. Endlich eine Lösung für all meine Nöte und Probleme. Dieses Gefühl kenne ich sehr gut. Und ihr sicherlich auch. Wenn sich Sorge auflöst, wenn Ungewissheit sich auflöst, sich in Gewissheit kehrt, es tut einfach gut. Und dann kommt eine Stelle in dem Text, da habe ich lange drüber nachgedacht und habe mich gefragt, sie könnte doch eigentlich jetzt zu Ende sein, die Stelle oder diese Begegnung. Die Frau hat es begriffen, Jesus sagt, ich gebe es dir. Und gut. Nein, ist nicht gut. Jesus geht hin und sagt in Vers 16, geh hin und ruf deinen Mann und komme wieder her. Hammerhart. Ich habe gesagt, hammerhart, jetzt hast du die Frau doch da an dem Punkt, wo du sie eigentlich haben willst. Und dann gehst du hin und sagst, haust so einen Satz raus. Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Was macht die Frau? Sie versucht sich so ein bisschen, rauszuwinden und sagt zu ihm, du, wie kommst du darauf, dass ich einen Mann habe? Ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt so, ja, du hast recht gesagt, es stimmt. Darin sagst du die Wahrheit. Du hast keinen Mann. Und der Mann, der jetzt bei dir ist, ist auch nicht dein Mann. Ich weiß nicht, wie es dir damit jetzt geht, wenn man sowas hört, ja. Erst diese ganze Freundlichkeit, dieses langsam hinführen und plötzlich kommt dieser Satz, klack. Und die Frau steht da wieder praktisch, ich sage jetzt mal, fast bloß vor ihm. Und scheint diese Antwort oder die Reaktion von Jesus vielleicht hart vorzukommen, aber ich finde, es ist nicht hart. Wenn man sich mit diesem Text beschäftigt, spürt man, dass Jesus sagt, okay, du verstehst und spürst so Stück für Stück, wer ich bin. Und trotzdem ist hier noch Schuld in deinem Leben, was geklärt gehört. Schuld gehört geklärt. Und da gibt es auch keine Ausflüchte. Sünde muss bereinigt werden. Schuld muss vergeben werden. Weil ohne Vergebung keine Chance. Und ich glaube, vielleicht sind Menschen anderer Meinung und meinen, nee, komm, lass gut sein. Aber ich glaube, wenn wir uns nicht darauf einlassen, auch als Menschen, die wir schon lange im Glauben stehen. Und ich glaube, diese Situation, wo es um Schuld und Sünde geht, wo es darum geht, Dinge offenzulegen, klarzumachen, zu bereinigen, betrifft nicht nur Menschen, die von Jesus nichts wissen wollen, sondern es betrifft durchaus auch uns, die wir Woche für Woche hier sitzen, unserem Alltag bemühen, uns zu gestalten als Nachfolger Jesu. Auch das betrifft uns auch. Und Jesus ist jemand, der mit seiner Retterliebe, mit dieser tiefen Liebe zu uns, zu der Frau, auf uns eingeht. Er überspielt nichts. Klar, deutlich, unmissverständlich, schonungslos wird die Schuld beim Namen genannt ans Licht gebracht. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich denke, unfassbar. Die Frau hat es scheinbar doch nicht so dramatisch empfunden, weil, obwohl Jesus das Leben der Frau kennt, durch und durch, fängt sie an und öffnet sich weiter. Finde ich super. Finde ich unfassbar. Ja? Sie öffnet sich und sagt zu ihm letztendlich, wo soll ich, ja, wie, was muss ich tun oder wo soll ich diese Begegnung suchen, finden? Und für mich wird klar, dass diese Frau sich dahingehend öffnet, bereit ist, Schritte weiterzugehen und nicht jetzt sagt, nee, komm, das geht mir zu weit, ich gehe jetzt. Sondern diese Frau ist verbittert über ihr Leben, erschüttert über das, was Jesus von ihr weiß und die Offenheit, mit der Jesus ihr begegnet. Und er sagt im Vers 21 zu ihr, glaube mir nur. Jesus wirbt um sie. Er wirbt um sie mit aller Liebe, die er hat. Seelsorgerliche Weisheit. Und gibt der Frau damit die Möglichkeit, wirklich behutsam die Dinge zu verstehen. Schritt für Schritt durchzudringen zur Vergebung hinein in eine Beziehung mit Jesus Christus selbst. Gott nimmt uns ernst. Wie steht es mit unserer Bereitschaft, ihn ernst zu nehmen, wenn er uns ganz konkret auf ungeklärte Situationen anspricht? Ein weiteres Zitat, was ich gefunden habe. Gott nimmt uns ernst. Wie steht es mit unserer Bereitschaft, ihn ernst zu nehmen, wenn er uns ganz konkret auf ungeklärte Situationen anspricht? Welche ungeklärte Situation betrifft dich gerade? Unversöhnlichkeit mit Menschen aus der Gemeinde oder auf dem Arbeitsplatz? Verbitterung, Verletzungen? Ich weiß es nicht. Es gibt sicherlich viele Dinge, die man nennen könnte. Aber es geht letztendlich darum, es geht nicht darum, jetzt alle Dinge aufzuzählen, ja, sondern es geht letztendlich darum, die Bereitschaft zu haben, Konsequenzen zuzulassen, was uns Jesus deutlich macht. Bei der Frau spürt man, dass diese Bereitschaft da ist. Die Bereitschaft da ist, obwohl Jesus sie kennt durch und durch und genau Bescheid weiß. Und ich habe mich gefragt, weil ich mich selber dabei oft ertappe, sind wir in unserem Glauben satt? Zufrieden mit dem, wie unser Glaube so läuft? Und ich finde, die Gefahr ist durchaus gegeben. Ich ertappe mich oft dabei, wenn ich morgens aufstehe, 5:50, der Wecker klingelt, stille Zeit, Gebet und denke manchmal, ach, bist du müde, mach's heute Abend. Passiert mir sehr häufig. Ist es eine gewisse Art des Lauwerdens, sich vielleicht zurücklehnen und zu sagen, naja, alles gut? Sind wir noch offen für das Werben Jesu für unser Leben, dass er sogar für uns betet, dass unser Glaube nicht aufhöre, weil er weiß, in welcher Gefahr wir stehen, laut zu werden, nachzulassen. Und ein zerbrochener Geist, ich greife das Bild nochmal auf, ein zerbrochener Geist beinhaltet die Bereitschaft, es zuzulassen, dass Veränderungen im Herzen geschehen darf und kann. Und Zerbrochenheit, wie es oft so in der Gesellschaft so genau wird, ha, der ist gescheitert. Ich empfinde das nicht unbedingt, aus biblischer Sicht jetzt auch gesehen, nicht als negativ. Im Psalm 51 heißt es, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Gott wird denjenigen, die meinen, wir brauchen Gott nicht, widerstehen, ganz gewiss. Bin ich zutiefst überzeugt von, dass er das machen wird. Aber die Menschen, die bereit sind, ihr Leben mit ihm zu leben, mit allen Konsequenzen, die daraus entstehen, denen wird er zur Seite stehen, denen wird er helfen, denen wird er Kraft geben, Trost schenken in allen Lebenssituationen. Ganz gewiss. Und dass wir bereit sind zu sagen, Jesus, hier bin ich, füll mich mit dem, was du hast für mich, weil bei mir sind Grenzen. Wir sind ja begrenzt. Und wenn ich diese Geschichte hier mit der Frau jetzt im letzten Jahr Revue passieren lasse, wird diese Geschichte für diese Frau zu einer heilenden Begegnung, weil sie begreift, weil sie versteht und dann in ihr Dorf marschiert und den anderen Bescheid sagt, hey mal Leute, da ist etwas, was ihr noch nie gesehen habt, was ihr noch nie erlebt habt. Ein sinnerfülltes Leben, Vergebung, der zwar alles, ich kann mir das so richtig vorstellen, er geht hier rein und erzählt, wie es war für sie. Und die anderen kommen alle mit. Müsst ihr euch mal vorstellen, die kommen alle mit. Und Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, Vergebung schafft Gemeinschaft, Sünde macht einsam. Blenden wir zurück, die Frau ganz am Anfang, alleine ausgestoßen, so will ich es mal bezeichnen. Jetzt am Ende, Vergebung ihrer Schuld. Sie hat begriffen, wie Jesus ist. Sie geht ins Dorf, erzählt von dem, was sie erlebt hat. Und die Massen kommen mit. Und es heißt zum Schluss, und noch viel mehr kamen zum Glauben. Ich glaube, Vers 42 war es, glaube ich, wo es heißt, oder 41. Und die Menschen, die dort da waren und das Jesus erlebt haben an diesem Brunnen, die sagten dann ganz zum Schluss, das ist der Vers 42. Da heißt es nämlich, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Müsst ihr euch mal vorstellen, was aus dieser Begegnung passiert ist. Unglaublich. Und zum Schluss ein Vers aus einem Lied, den ich euch vorlesen möchte, der deutlich macht, was hier eigentlich passiert ist, wie Jesus letztendlich mit Menschen, mit dir und mit mir umgeht. Das, was mich an dir so fasziniert, ist deine Art, wie du Menschen begegnest. Deine Liebe hat mich tief berührt, mit der du heilst und verbindest und segnest. Vorbehaltlos akzeptierst, angenommen. Du hast, wie ich auch bin, mein Vertrauen gewonnen. Was ich auch tat, deine Zuwendung macht mich frei. Ich atme auf und beginne neu. Amen.